Yeah, erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samt, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Pass auf, nochmal, wie es folgt. Welche Nummer haben wir?
86.
Hallo und herzlich willkommen, der Rap-Stammtisch, Folge 68. Nee, 86.
86.
Ne? Davor noch gefragt und dann nicht mal eine Zahl im Kopf von den Dreher. Es ist schon.
Es steht hier auch irgendwo in der Aufnahmemaske. Also sollte es. Ich habe die Folge immerhin so benannt.
Ich finde es jetzt nicht, aber okay. Also es ist Folge 86. Wir sind Rapstand. Ich bin David. Ich fange nochmal komplett von vorne an. Also ich bin ja, Alter, ohne Witz. Man muss auch fairerweise sagen, dass wir beide gefühlt krank sind. Ja, Tom, wenn du das hörst, bitte schneid das alles raus.
Oh nein, Tom, du musst das ja auch machen. Oh Gott, nein.
Das nennt sich Arbeitsteilung im modernen Kapitalismus.
Ja, okay.
Ja. Okay. Hallo und herzlich willkommen zum Rap-Stammtisch Folge 86, nicht 68. Ich bin Leo und ich freue mich, dass ich heute spannende, knackige 45 bis 95 Minuten mit David über die neueste Rap-Musik sprechen darf. Hallo David.
Yes, vielleicht auch einfach maximal 45.
Schauen wir mal, was der Fuchs für die Tür gelegt hat für uns heute. Es ist auch wieder, ja, keine Ahnung, Winterseason mit Krankheitsfällen, deswegen ist Tom heute leider nicht dabei. Gute Besserung, liebe Grüße.
Gubi.
Und in zwei Wochen ist er dann auch sicherlich wieder mit am Start, während dann vielleicht dann turnusmäßig David ausfällt, nachdem ich ja letzte Woche ausgefallen bin.
Ja, es deutet sich auf jeden Fall an. Also ich sitze hier mit Halstuch, ich habe Tee eingegossen und da wird auch noch Honig reingemacht, damit die Stimme ein bisschen geschont wird. Mal schauen, wie es in zwei Wochen aussieht.
Schlau von dir. Und, Schmeckt das kann ich aber leaken, wir gehen auch in zwei Tagen zusammen zum Fußball. Ich weiß auch nicht, ob das alles so...
Es ist zumindest der Plan, dass wir das machen. Mal schauen.
Ja. Ja. Ich hoffe es. Ich habe richtig Bock auf Fußballsachen, aber das hat ja nichts mit Hip-Hop zu tun oder nur bedingt. Deswegen, ja, ey, wie waren die letzten zwei Wochen so musikalisch für dich? Hast du irgendwas darüber hinaus erlebt? Wir waren ja auf dem Konzert, David. Ey, wir waren ja am Freitag Allerdings. Waren wir bei T9.
Ja,
haben wir da eigentlich schon mal drüber gesprochen, wie wir es fanden? So, jetzt ganz privat auch.
Im Podcast ähnlich, aber danach haben wir es auch nicht so ganz dolle besprochen, weil wir auch in einer zumindest mittelgroßen Gruppe unterwegs waren, wo man dann durchaus auch nochmal Einzelgespräche geführt hat. Aber ja, das wäre auch das Erste eingefallen, ja, was ich jetzt erwähnt hatte oder was mir eingefallen wäre aus den letzten Wochen. Ich war sogar auf zwei Konzerten in der vergangenen
Woche. Stimmt, du warst ja noch wo warst du noch? Bei Gold Roger, ne?
Ich war noch bei Gold Roger am Donnerstag.
Ja.
Den Bericht kann ich vielleicht kurz halten. Vor allem, also das war so eine Downside für mich auf jeden Fall, weil ich wollte mich mit Leuten treffen, die dann auch entweder nicht kommen konnten wegen Arbeit und Bahnstreik oder auch wegen Krankheit. Dann hatte mich vor allem auf das Treffen gefreut und dann war ich beim Gold Roger Konzert mit wem anders, das war okay und habe mir das Konzert gegeben und war extrem underwhelmed und mich hat es überhaupt nicht abgeholt und das ist mir schon länger nicht mehr bei einer Show so passiert, aber... Ja, der Funke ist so gar nicht zu mir übergesprungen und ich weiß auch nicht ganz. Hat mich ein bisschen enttäuscht zurückgelassen, obwohl ich fairerweise sagen muss, von allen anderen Leuten, bei denen ich es dann in der Insta-Story oder sonst wie gesehen habe, die haben es alle gelobt und fanden das anscheinend ganz fantastisch. Ich fand es, richtig, richtig langweilig eigentlich und musikalisch überhaupt nicht sinnvoll gemacht. Der ist halt aufgetreten mit einem zweiten Dude, der noch Gitarre gespielt hat und manchmal am Synthesizer war. Die Beats kamen vom Band, genauso wie aber auch ein Großteil seiner Stimme, sodass ganz viel Playback einfach auch dabei war. War weird, hat für mich überhaupt nicht gezogen. Ja, ich weiß nicht.
Ich weiß auch gar nicht, wie tief bist du bei Gold Roger in der Mucke so drin? Ich weiß gar nicht so ganz genau.
Mäßig tief. So also das habe ich eher früher, wenn dann mal gehört, aber da auch schon nicht so krass. Aber eigentlich habe ich wahrscheinlich in fast jedes Release, was bekannter ist und was innerhalb der letzten mehreren Jahren rausgekommen ist, wahrscheinlich mindestens einmal gehört. Einmal habe ich den Mane auch interviewt. Da habe ich natürlich ein bisschen genauer und ausführlicher reingehört. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Ja, war auch ein insgesamt nicht so gutes Interview, das lag aber größtenteils an mir.
wie kommst du zu dem Urteil?
Boah, das war, also es war wirklich so das Paradebeispiel von, was ist der große Nachteil, wenn du versuchst, Redaktionsarbeit alleine zu machen. Weil bei dem Mittel das Gespräch war schon in Ordnung, also jetzt nicht grandios, aber auch jetzt nicht desaströs schlecht oder grottenlangweilig, fand ich zumindest. Aber da habe ich es tatsächlich einfach aus Zeitdruck und wahrscheinlich auch aus Stressgründen einfach verkackt, das so richtig sauber zu überarbeiten und habe dem halt zum Freigeben ein Transkript geschickt, was wirklich ja einfach einige Fehler hatte und nicht so deine zwei, drei Typos, die eh vorkommen können, wenn da kein zweites Paar Augen drüber gegangen ist, sondern halt schon so ein bisschen mehr, auch mit so mal einem Beat-Produzenten von ihm aus Versehen falsch geschrieben, obwohl ich eigentlich schon wusste, wie der geschrieben wird und so weiter. War alles nicht so cool. Der hat mir das dann trotzdem recht entspannt, ich glaube, per WhatsApp haben wir da kommuniziert, zurückgeschickt und die Fehler noch angemerkt, aber ich habe in den Nachrichten, in den Textnachrichten trotzdem schon gespürt, dass ihn das ein bisschen angepisst hat, dass er jetzt noch so Fehlerkorrektur für mein Interview machen muss. Zu Recht.
Ja, auf beiden Seiten nachvollziehbar auf jeden Fall, dass es so war. Naja, okay. Ja, und T9 waren wir zusammen,
Yes.
aber ich habe T9 nicht, also ich habe zumindest DOS9 nicht so viel gesehen. Ich bin relativ spät leider erst gekommen und habe viel Säule gesehen,
Yep.
aber dafür einen Talkie Talk, der quasi schon so ein richtiger Hype-Man war, was ich eigentlich nicht so richtig erwartet hätte. Das hat mir auf jeden Fall gut gefallen.
Ja, voll. Hat das tatsächlich so ein bisschen dirigiert und auch die, also wirklich auch die Crowd animiert einfach von seinem DJ-Pult aus, was schon noch ja so seitlich versetzt von der Hauptbühne steht, wenn man so möchte. Wir haben, glaube ich, schon mal beim, als wir über das Talkie-Release-Konzert vom Coach angeredet haben, haben wir schon mal ein bisschen über das Humboldthain gesprochen und wie das aussieht. Genau, und diesmal war es halt die ähnliche Situation. Bei mir war es auch so, dass ich am Anfang noch unten stand und er DOS9 mir auf der Bühne angeguckt habe und dann später hochgewandert bin und mir eher Talkie gegeben habe. Und es hat bei beiden durchaus Spaß gemacht, aber ja, wie Talkie da abgegangen ist und das aufgenommen hat, es war schon extrem geil auf jeden Fall.
Ja, herzlich willkommen beim Rap-Stammtisch, wo wir zu Konzerten gehen, um uns den DJ die ganze Zeit anzuschauen.
Ja, ich meine, die sind immerhin auch, die sind halt auch einfach
Ja,
ein
man
Duo.
kann das
Also
ja.
natürlich kann man sich auch Talkie als die 50% von T9 angucken. Why not?
Ja, ist so. Sonst war es bei mir tatsächlich so, einfach, ist natürlich sehr, also ein richtig rappiges Konzert, also ne, du hast vorhin gerade mal die Bandbreite gesagt mit so viel Backup, also dass alles vom Band kommt, das ist dann natürlich nicht der Fall gewesen. Aber
Ja,
ich habe manchmal
voll.
so ein bisschen mir erhofft, also ich hatte irgendwie den Eindruck, dass alles ein bisschen so gehetzt durch die Songs gegangen wurde und wenig. Also ich habe ja nichts dagegen, wenn mal so zwei, drei Songs hintereinander gespielt wird und nicht jeder Song mit irgendwie 5 Minuten Ansagen, was das jetzt bedeutet, ist passiert. Das finde ich schon okay. Aber hier wäre es vielleicht doch ein oder an der einen oder anderen Stelle vielleicht ganz cool gewesen. So. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass die, glaube ich, auch so von der Location irgendwie so eine zeitliche Vorgabe hatten und dann aber nicht an Songs sparen wollten. I
Ja,
don't know.
es gab auf jeden Fall eine Anschlussveranstaltung dort. Ich fand das okay. Also ich weiß immer, ich kenne das auch von mehreren anderen Leuten, dass sie sich immer gerne viel Interaktion mit dem Publikum zwischen den Songs wünschen. Bei mir geht das eigentlich so und ich fand es überhaupt nicht zu wenig eigentlich. Also mir ist es nicht aufgefallen, aber
Naja,
ich
siehst
gehe
du.
den Punkt mit so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Talkie wieder halt ein Set vorgebaut hat an Live-Songs beziehungsweise den Instrumental-Parts davon und so weiter. Und dann glaube ich schon auf jeden Fall die Idee ist, dass man das entspannt oder auf jeden Fall zu Ende bringen kann, sodass man entspannt auch noch ein Merch-Table aufbauen kann und ein bisschen mit den Fans chatten kann und noch ein paar Sachen verticken kann. Natürlich hast du dann vielleicht
Ja.
irgendwann schon ein bisschen Zeitdruck, aber ja, mich hat's trotzdem abgeholt und ich fand's halt,
Okay.
meinst halt so klassischeres Hip-Hop-Konzert und natürlich, da wird halt einfach so sehr gut gerappt und ich meine, das Publikum war natürlich auch komplett textsicher und konnte viele der Lines einfach auch backen. Ich fand es einfach extrem stark. Ich weiß nicht, ob du da überhaupt schon da warst. Es gab halt zwischendurch einfach noch so ein kleines Reggae-Set, wenn man so möchte, mit den etwas experimentelleren T9 Beats, die auch von dieser lustigen EP rausgenommen sind, die gar nicht bei den Streaming-Diensten erschienen ist, sondern nur physisch erhältlich.
Was?
Und das hat mir irgendwie extrem Spaß gemacht, auch wenn das richtig angemerkt hat, dass die Leute halt sich wie Kiffer verhalten haben, bei anderen Songs dann eher so, noch am Schwofen waren, anstatt ein bisschen die Energie abzupicken. Aber trotzdem, dieses Reggae-Set, es hat irgendwie Fun gemacht. Es sind natürlich trotzdem immer noch Talkie-produzierte Beats. Also das ballert halt trotzdem auf seiner Anlage immer noch extrem dolle.
Ich finde schon die Aussage, dass es überraschend aus der Sicht war, dass Leute zum Reggae-Set sich wie Kiffer verhalten haben.
Nee, aber das gefällt mir gut. Ich meine halt auch in den Songs danach, wo es dann halt nicht mehr so war, sondern wo halt so Bretter einfach reinkamen und die Leute immer noch so ein bisschen diesen Vibe weitergetragen haben, einfach so das halt. Beim Reggae-Set an sich, ja, es ist, das war dann vorauszusehen. Ich würde auch die Vermutung anstellen, dass einige Leute auf dem Konzert, die da waren, tatsächlich Kiffer sind. Wer hätte gedacht?
Das fünfte Element von Hip-Hop.
Mhm. Ja. So ähnlich.
Ey, das ist auch so, das ist vielleicht so eine Empfehlung drüber hinaus. Der NDR hat so eine deutscher Hip-Hop-Doku gemacht, die jetzt auf der ARD-Mediathek, Entschuldigung, zu sehen. Das habe ich mir jetzt nicht ganz angehört. Da wurde auch kurz über das fünfte Element Kiffen gesprochen.
Ach ja?
Mode.
Wer hat darüber gesprochen? Also hat jemand Prominentes darüber
gesprochen? Sie haben halt 4 Folgen gemacht und alle sind irgendwie so nach Jahrzehnten 80er, 90er, Nuller, 2010 bis heute und mit so einem Fokus auf so eine wichtigere Stadt in dem Zeitraum und fahren dann mit 2 Rapper-Persönlichkeiten, also Artists, mit so einem alten Mercedes durch die Straßen, steigen manchmal Gäste irgendwie ein. Das ist irgendwie das Szenario. Und da wird irgendwie noch so allgemeine Nachrichten auch eingebaut, weil das dann manchmal irgendwie eine Bedeutung hatte oder nicht. Also halt so Rostock-Lichtenhagen, Solingen oder sowas. Mhm. Aber auch so Gerhard Schröder, jetzt kannst du da und 9-11. Und irgendwie so Sachen halt. Und dann gibt's halt noch relativ viele so Off-Kommentare, wo dann halt irgendwie zu einem bestimmten Thema dann unterschiedlichste Rapper da sind, halt eben angefangen von Tony L, Stieber Twins bis hin zu T-Lo und manche auch sehr, also schon auch spannende Auswahl, an welche Rapper da irgendwie die Geschichte von Hip-Hop kommentieren dürfen.
Ja. Yeah.
Wo ich jetzt sagen würde, Finch muss ich, also naja.
Der war auch dabei?
Ja, war auch dabei, so, aber ja, auch viele coole Leute, irgendwie so Liz hat mich überrascht, waren viele coole Sachen dabei. Aber tatsächlich irgendwie so Dokus immer so ein. Es ist ja, glaube ich, auch nicht die erste Hip-Hop in Deutschland-Doku, die ich gesehen habe. Und es ist bei weitem auch nicht die einzige von 2 oder mehreren, die es gibt. Am Anfang ist es halt eben so schön, ne, du fährst irgendwie 80er, Tony L. und Martin Stieber und die erzählen irgendwie alte Geschichten und da so ein bisschen neuere Rapper, die dann halt drüber reden, welche Bedeutung das haben. Und das ist irgendwie so, du hast so eine wohlige, romantische Atmosphäre. Ach ja, das war ja alles ganz nett und so. Mhm. Und je weiter man in der Zeit geht, desto schwammiger wird eigentlich die Aussagen von den Dokus und wie es erzählt wird. Ich meine, klar, ist es natürlich ab den 2010ern wird es halt natürlich immer größer und diverser und das irgendwie auffangen zu wollen und das halt in der Folge von, ich weiß nicht, was die geht, 40 bis 50 Minuten oder so, auffangen zu wollen, was dann trotzdem versucht wird, geht irgendwie nie so ganz für mich auf. Da würde ich mir einfach wünschen, dass man da vielleicht dann doch statt eine Folge vielleicht 4 macht, aber Produktionskosten, man weiß es nicht so. Auf jeden Fall fand ich es insgesamt schon auch sehenswert und wer sich mit Hip-Hop auskennt, wird da, man hört ja immer gerne irgendwie so Leute über irgendwie was reacten und das im öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Top.
Ja, ja. Gut. Vielleicht gehe ich mal rein, wenn ich wirklich krank werde.
Also ich kann es wirklich empfehlen. Also ich fand es wirklich ganz nett. Also ich
sollte das gar nicht abwerten.
Ja.
Aber man braucht ja auch die Zeit.
Das kann man sich abends so schön mal. Also ja, man braucht die Zeit. Ich will jetzt dir nicht vorerzählen, wann du die Zeit dafür findest, aber ich bin mir sicher, dass du sie finden kannst.
Ja. Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Ja, mal so eine Empfehlung. Nebenbei eine Hip-Hop-Doku empfohlen.
Ja. Yeah.
Dann habe ich tatsächlich noch so ein anderes Medienthema. Also Medienthema, wo ich eigentlich so ein bisschen, wir können das entweder jetzt machen oder es ist nur die Frage weitergeben. Und zwar habe ich gefunden oder ich habe so mitbekommen, dass auf ProSieben ein Punchline-Quiz auf pro7.de online ist. Also die haben ja auch The Voice Rap und so. Und auf jeden Fall habe ich halt mir da die Frage gestellt, oder das haben sich Leute die Frage gestellt, wer hat dieses Punchline-Quiz gemacht? Weil das sind irgendwie nicht ganz so banale, einfache Lines. Plus, es ist auch sehr oft Alias als Antwortmöglichkeit drin und manchmal ist es auch Alias. What? Und es ist einfach so eine sehr, sehr dedizierte Frage. Weiß jemand zufällig, wer das Punchline-Quiz bei ProSieben gemacht hat und ob das eventuell der Alias gemacht hat? Ich gebe es einfach mal so raus. Kann sein, dass es keiner weiß. Auf jeden Fall ist es irgendwie ganz nett und man kann es irgendwie ganz machen. Die Frage ist, hast du Lust, so ein kleines Mini-Quiz zu machen? Es gibt halt so fünf Stück auch mit so verschiedenen Ebenen. Und ich glaube zum Beispiel das mit, es gibt auch eins mit nur Frauen. Das ist, glaube ich, auch relativ kurz. Hast du Lust, das zu machen oder denkst du nicht?
Ja, gerne. Also im Sinne von, ich kriege jetzt nur Fragen gestellt quasi oder willst du auch noch welche beantworten?
Naja, ich kenne die Antworten leider okay. Schon.
Na dann, ich mache das gerne. Wäre wahrscheinlich jetzt safer, wenn Torben noch mit dabei wäre,
um ja, ein bisschen zu backen. Ja, wir aber machen nur eins. Vielleicht machen wir mal beim wir nächsten Mal noch ein zweites dann einfach so. Also jetzt das Punchline-Quiz Fever Edition von ProSieben. Okay, das ist schon mal direkt. Ja, ich zähle. Du gehst saufen und verlierst schon wieder im Roulette. Ist es Hava, Normal, Loredana, Genick oder Teven, Broken Promises?
Sag nochmal Line.
Ja, ich zähle. Du gehst saufen und verlierst schon wieder im Roulette.
Komischer Pick. Was ist das denn für eine Line?
Ja, das ist wirklich komischer Pick. Vielleicht sind es doch andere Fragen. Ich weiß es halt nicht mehr.
Ich kenne sie auf jeden Fall nicht auswendig. Nee. Deswegen, ich gehe auf Teven.
Es ist falsch, es war Loredana.
Damn.
Auf dem Album King Lori. Mit
Natürlich. Auch so. Ey, habe ich wahrscheinlich sogar einmal durchgehört, aber ja, die Line ist jetzt wirklich nicht outstanding.
Nee, ist sie nicht, nee. Okay, nächste Line. 100 Shots, Bubble Butts, bin in jede verliebt. Oh mein Gott, wie sie's macht. Nein, wir reden nicht viel. Nura auf Chaya mit Trettmann, Bad Moms J, ohne dich mit Kasimir und oder Schwester Eva auf Pau.
Bad Moms.
That is correct.
Yeah.
Dritte Line. Alle unsere Wünsche haben wir zerstört. Steige wieder in den Tourbus und ich rieche an deinem Shirt. Mal sehen, ob der Duft noch bleibt, bis ich wieder aus dem Bus aussteige. Oh, stark. Halo, Teardrop, Celine, Cabriolet oder Juju, vermissen.
Sag noch mal alle drei, die es sein könnten.
Halo, Celine oder Juju.
Ja, Juju vielleicht.
Komm, ja. Der große Banger, vermissen.
Ich habe den ehrlich gesagt gar nicht mehr so komplett im Kopf. Also das habe ich bestimmt.
Ja, im Kopf habe ich den auch nicht, aber der passt halt irgendwie da auch rein. Das ist doch der, wo auch hier Henning May dabei ist, oder?
Ja, ja, voll. Also deswegen ja, das erklärt sich ja quasi von selbst.
Das aber passt dann halt dann doch.
Ja, aber ja, voll, schon, voll.
Ja. Bin kein Toy auf dem Gebiet, bleib mir treu und texte deep. Rap mit neuerem Motiv, denn ich schäum vor Energie. Oh. Ich verfolge nur ein Ziel, mach nur Mucke, die ich fühle und zieh mich warm an, weil ich weiß, dass ich da draußen unterkühl.
Hört sich an wie Antifuchs.
So, pass auf, und jetzt ist es halt auch so, jetzt ist so, wird so ein bisschen spannend, weil auch die Auswahlmöglichkeiten Pressluft-Hanna unterm Strich, Lena Störfaktor, Sonnenallee und Juju, Winter in Berlin. Und da finde ich halt schon, okay, dass du halt Lena Störfaktor und Pressluft-Hanna so auf Schimmers als ProSieben irgendwie hätte nicht erwartet.
Du kannst ja auch als ProSieben irgendwen einkaufen, der ein bisschen Ahnung von Hip-Hop hat. Ist jetzt nicht so schwierig. Ja. Aber ich sehe, was du meinst.
Aber das, weißt du, es würde halt Sinn ergeben, wenn Alias das halt vielleicht irgendwie selber gemacht hat und dann denke ich mir so, Alias, der würde, naja.
Das wäre wirklich weird, aber ja, vielleicht. Das hört sich auf jeden Fall nicht wie eine Juju-Line an. Also es hört sich schon wie entweder Pressluft-Hanna oder wie Lena Störfaktor an. Ich finde, passt zu beiden. Ich würde auf Pressluft-Hanna gehen. Aber du hörst den Boom-Bap eigentlich schon raus aus dieser Line.
Ja. Ist tatsächlich so. Ja. Habe ich auch so gefühlt und du hast recht.
Ja.
Wow. Mach mein Ding, rap flexibel, zu Hause die Booth, deutscher Rap ein Theater, der Vorhang geht zu.
Jo.
Nochmal Juju in der Auswahl. DP oder auch eine Rapperin, von der ich schon sehr lange auch nichts mehr gehört habe, ist Maddox. None of Your Business, der Song.
Okay, dann DP.
Weißt du überhaupt, wer Asthmatics ist? Also das muss man, das ist ja auch schon.
Ich kann dir auf jeden Fall keinen Song von Asthmatics sagen.
Ja, er hat halt bei VBT mitgemacht. Jetzt, also sie macht jetzt was anderes. Sie macht keinen Schlager, sondern so Singer-Songwriter-Sachen.
Ja, gut.
Ja.
Weiß ich jetzt nicht, ob ich da noch mal hinterher bin und das irgendwann mal aufarbeite. I guess not. Aber ich gehe auf DP für den Tipp.
You are correct once again.
Yes.
Meine Güte, da
machst du was mit Hip-Hop. Easy.
Lass mal deine Harmonies. Ich bin nicht KDB. Fatih Akin liest mein Buch und sagt, sowas gab's noch nie. Okay. Loredana, Sonnenbrille, Shirin David, Bramfeld Stories oder Schwester Eva auf mehr Eier mit Ratha.
Ah, ja, okay.
Der Name Drop Fatih Akin.
Ja, und welche von denen hat ein Buch schon rausgebracht? Das würde ich nämlich am ehesten ever zutrauen. Ich würde es aber bei Shirin nicht ausschließen. Ich glaube, Loredana hat bestimmt noch kein Buch, oder? Vor allem, da hätte sie ja wahrscheinlich so ihre Scam-Story irgendwie auch verarbeiten müssen. Ich glaube, das wäre noch zu früh. Hey, ich gehe auf Eva tatsächlich.
Gut.
Also Eva hat auf jeden Fall schon die Legacy, um irgendwann mal so eine River Verlag Deutschrap-Biografie bekommen zu haben.
Ja, das ist auch richtig mit Schwester Eva.
Also als Tipp?
Google Research kam auch raus, dass Shirin David kein Buch hat.
Okay.
Ja, vielleicht einfach nicht richtig googeln, das kann natürlich auch sein. Ja, ey.
Easy.
5 von 6. Du bist ein wahrer Punchline-Profi.
Easy money.
Die machen Sachen Rap keiner was vor. Oh, sogar gegendert. Kein R was vor. Mit Wortspielen und Punchline kennst du dich schlichtweg aus. Hast du schon mal über eigene Rap-Karriere nachgedacht? David, hast du das schon mal?
Das ist wirklich eine sehr schlaue Schlussfolgerung. Ah, du hast viele Rap-Lines erkannt, weil du sie schon mal gehört hast. Dann solltest du vielleicht selber Rapper werden. Auf geht's, mein Freund.
Ja, das ist okay.
Einfach nur chillige Platzhaltertexte, so, ich lieb's. Irgendwelche Leute saßen da und haben diesen Content erstellt und das sind genau die Sachen so, dafür brauchen wir die KI. Wir müssen diese Arbeitsplätze Stück für Stück abbauen.
Ach komm.
Sorry.
Weißt du, da hast du dir jetzt wieder eine Business Opportunity kaputt gemacht. Weißt du, wenn nächste Mal dazu kommt, David, machst du für 200 Euro Punchline-Quiz für ProSieben, da würdest du dich freuen. Jetzt kriegst du das nie wieder.
Das würde ich nicht für 200 Euro machen. Wir müssten das schon besser bezahlen. Ich verkaufe mich doch nicht wie so eine Bitch für die ProSieben RTL Group, Mann.
Es wurden Ansagen getroppt im Podcast.
Ja, ich finde es okay.
Dass hast du mal bei The Voice Rap, du hast, ich glaube, Torben hatte mal reingeguckt, der wollte, glaube ich, auch mal dazu was sagen. Aber
ich glaube auch, ich habe das nicht geguckt. Ich habe halt kein reguläres Fernsehen. Also ich müsste ProSieben
das
wahrscheinlich.
Das kommt, glaube ich, auch noch nicht mal. Ich glaube, das kommt noch nicht mal im regulären Fernsehen, sondern du kannst es irgendwie online auch nur streamen oder irgend sowas. Also es ist jetzt auch vielleicht nicht sehr prominent platziert. Ja, es läuft auf Join.
Ja, das ist
schon längst vorbei.
Davon halte ich mich lieber fern.
Ja.
Aber nice. Habe eigentlich noch mehr, durchaus noch mehr Bock, ab und zu mal in der Folge ProSieben Punchline Quiz auseinanderzunehmen. Finde gut, dass wir deren Content einfach hier smooth integrieren in unserem Podcast.
Smooth integrieren, ja. Klauen oder machen Werbung für die. Man weiß es nicht so ganz genau. Irgendwo dazwischen.
Exakt. Okay. Aber wir sollten vielleicht auch irgendwann anfangen, über Musik zu sprechen.
Ja, wirklich.
In Form von releaseden Songs auf jeden Fall.
Ja. Ja, ich war ja letztes Mal nicht da und wir haben so ein bisschen, ihr habt so ein bisschen die Sachen, die ich so vor allem auf die Liste gepackt habe, habt ihr ja so ein bisschen übergangen. Danke.
Ja, also schon mit Vorsatz, damit du schon nochmal die Chance hast, da ein bisschen was zu erzählen.
Ja, Leute, mal richtig. Yes, geil. So, es gibt vor allem also eigentlich so richtig so einen Song, der mich wirklich jetzt begleitet hat und den ich jetzt wirklich sehr, sehr oft gehört habe und der mir wirklich gut gefallen hat und der mich wirklich auch nochmal so. Ja, ich muss schon sagen, auch berührt hat. Und das ist tatsächlich ein KIZ-Song, weil ich auch nicht mehr erwartet hätte, dass das nochmal passiert.
Ja.
In meinem Leben so. Ich bin ja sehr, sehr durchmischtes Verhältnis mit KIZ. Manchmal finde ich es ja wirklich absolut unerträgliche Scheiße. Und manchmal ist es dann halt doch, da hörst du irgendwie so ein, und wir singen im Atomschutzbunker mit Henning May. Als du den ich zum ersten Mal gehört habe, ich gedacht so, ja, okay, krass. Krasser Song, was KIZ dann doch alles kann, wenn sie irgendwie nicht über Schwänze und Penissen und hängengebliebene Humor gehen wollen. Jo. Und da ist einfach so ein ja relativ ernster Track, Frieden, der natürlich viel mit Ironie spielt, aber doch halt eine sehr klare, deutliche Haltung hat. Und KZ als auch durchaus politische Band, manchmal, wenn sie in Erscheinung tritt, trifft sie halt echt schon so einen Nagel auf den Kopf für mich. Weil mit so einer Perspektive, die da in den Song geboten wird, das ist eigentlich genau sowas, wo ich mir denke, keiner, der irgendwie politisch irgendwas macht in diesem Land, hat irgendwie so eine Perspektive und ist auch nicht so weit hergeholt. Ich habe darüber nachgedacht, hätte KZ den Song irgendwie so vor 10 Jahren rausgebracht, dann hätte man gedacht, na ja, okay, ja, netter Song und irgendwie mit dem Video, wo dann die Kids das irgendwie spielen, da ist natürlich so eine gewaltige Bildsprache irgendwie dabei, aber es hätte nicht so krass gezogen, glaube ich, aber weil das jetzt gerade so irgendwie eine Realität ist mit näher kommenden Kriegen, mit Ukraine und Nahostkonflikt und so weiter und so fort, hat mich der echt extrem abgeholt mit so einer, ja, auf einer ironischen Ebene dann doch schon so ein, ich weiß nicht, ob da vielleicht auch der Wunsch von denen drinsteckt, irgendwie, dass man halt vielleicht auch mal irgendwie versucht, nochmal diplomatische Wege einzuschlagen. Das muss man sich mal vorstellen, was ich gerade sage, KZ irgendwie eventuell sagen zu können, dass sie wollen, dass man irgendwie in Verhandlungen und in Dialog tritt. Ist absolut weird eigentlich, dass man das so sagen muss, aber es hat sich so für mich so angefühlt. Und ja, deswegen, also fand ich ausgezeichnet und hat mir vieles so aus dem Bauch gesprochen, was ich natürlich in der Dichtheit so nicht so galant formulieren hätte können, aber hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich weiß, ihr habt das letztes Mal auch kurz angesprochen und hast gemeint, ja, da gab's ja auch relativ viele Leute, die da irgendwie von irgendwie abgefuckt oder was weiß ich waren. Erwische ich damit jetzt auf den kalten Fuß, wenn ich dich frage, hey, kannst du das nochmal sagen, wo Leute da irgendwie sich so abgefuckt gefühlt haben?
Ich
habe das gar nicht so krass gesehen.
Ich kann es gar nicht, also im Detail kann ich das gar nicht so doll nachvollziehen, aber ich habe das wirklich auf Twitter beziehungsweise X in der App einfach gesehen, dass Leute halt angefangen haben, über den Song zu diskutieren und dann ging's, also das ist halt, wie du schon sagst, so durch aktuellen Zeitkontext, in dem also Nahostkonflikt vor allem, glaube ich, das ganz, ganz große Thema ist, aber der Russland-Ukraine-Krieg natürlich auch noch irgendwie ein sehr großes Thema ist, hierzulande im Diskurs zumindest. Und ich glaube, das hat viele Leute echt dazu gebracht, so ein bisschen ja, dolle feinfühlig bei solchen Lyrics zu werden. Und da haben einfach Leute wirklich auf die verblödetste Art darüber diskutiert, ob das jetzt Ironie ist und ob man irgendwas von dem Song ernst meinen kann, aber dann nur ganz bestimmte Parts und so weiter. Und die haben halt einfach nicht gecheckt, dass dieser Song mehr oder weniger eine Grundaussage hatten, die alle mehr oder weniger in die gleiche Richtung gehen, auf verschiedene Art und Weise. Und haben sich da wirklich in einer Textanalyse, sage ich mal, auf dümmste Art und Weise angestellt. Also so mit diesem Ding von, sorry, mit dem Ding, was in der Hook ist, lass die weißen Tauben fliegen, wir träumen vom Frieden, doch erst müssen wir gewinnen. Dann haben die angefangen, darüber zu diskutieren, ob KZ das ernst meint, dass man jetzt erst gewinnen muss. Und also ich bin ja schon dafür, dass wir jetzt, also Thema so Waffenlieferung und so weiter. Und es hat Leute halt schwer erwischt, auf jeden Fall, dass KZ sich dagegen stellt und darüber lustig machen, über diese Attitüde, und haben versucht, diesem Song etwas Positives abzugewinnen und trotzdem gleichzeitig die Sachen, über die sich dort teilweise lustig gemacht werden, auf ernsthaft zu vertreten. Also sowas halt, also richtiger Twitter-Diskurs halt, hängen geblieben des Todes. Vor allem Leute, die halt so mit Klarnamen unterwegs sind und die sich tatsächlich einbilden, irgendwie so politische Micro-Influencer zu sein. Das ist, es ist also für mich schönster Content, um mich unterhalten zu lassen, auf jeden Fall.
Hat dieser lustige, das kannst du ja auch keinem erzählen. Da gibt's ja einfach diesen komischen Waffenexperten, diesen Waffenforscher, diesen, oder irgendwie von so einer Militär, von so einer Bundeswehr-Uni, der auf Twitter rumläuft mit einem scheiß Tyrion Lannister-Bild und halbwegs ernsthafte KZ läuft. Ich habe mich gefragt, ob der Trottel dazu auch was gesagt? Das wird ja wieder passen wieder, ey.
Das habe ich leider nicht gesehen, ob das passiert ist, aber der sitzt da wirklich in den größten Talkshows und so weiter und der tritt im Fernsehen auf wie ein Mensch, der richtig Ahnung, der Expertise und Fachwissen hat und blamiert sich, also die richtig schlimmen Blamagen sind auch schon ein bisschen her, finde ich, aber blamiert sich halt dann alle paar Wochen auf Twitter. Also es ist wirklich krass.
Ja. Ich kann das jetzt natürlich nicht so schnell recherchieren, als ob der da. Naja, vielleicht tragen wir das nochmal in der nächsten Folge nochmal nach. wir halten uns auf dem Laufenden, aber
ich weiß also, nicht, es handelt sich auf jeden
auch gefallen oder fandest du das irgendwie so ein bisschen zu banal oder wie war es für dich?
Mir hat es insgesamt auf jeden Fall gefallen. Wir werden es definitiv bis zur nächsten Folge recherchieren, ob Carlo Masala sich über den Kreuzsatz Frieden geäußert hat. ja, aber also ich fand ihn gut und also wie du schon sagst, ich finde, sie haben halt viele echt valide so Grundstandpunkte oder zumindest Fragen, die man in Bezug auf, wie werden Konflikte zwischen Nationen und zwischen diversen Bevölkerungen und sonstigen Angehörigen von Religionen und etc., wie werden die ausgetragen, haben die halt auf eine sehr pointierte Art und Weise gemacht, die mir insgesamt echt gut gefallen hat. Maxim hat zum Beispiel dann auch noch so ein bisschen persönlichen Bezug drin und erwähnt zum Beispiel in seinem Part, dass er die Nacht vor der Musterung halt durchgekifft hat, so damit er hauptsächlich nicht genommen wird und so weiter. Und ich musste nicht mehr durch dieses Ding, so bei mir gab's nicht mal mehr den Zivildienst, deswegen auch keine Musterung für Bundeswehr und so weiter. Aber ich glaube, dass das natürlich für viele Leute tatsächlich auch so eine Memory ist, jetzt vielleicht nicht mit der ganzen Nacht vorher durchkiffen, aber das ist so natürlich auch sich damals auch
bald wieder.
Wahrscheinlich. Aber damals sich natürlich auch viele Leute so, also ernsthaft dann die Frage stellen mussten, so, yo, will ich eigentlich jemals Soldat werden oder spricht da eigentlich grundsätzlich was dagegen, was mich das total ablehnen lässt, jemals in so eine Rolle gedrängt zu werden und so weiter. Und das, wie du meinst, so ist es halt aktuell wieder so, hat es wieder einen gewissen Wert, darüber auch nochmal nachzudenken und so weiter. Genauso fand ich es bei Tarek extrem witzig, wie er drüber rappt, dass Lena die beste Scharfschützin der Einheit ist, geballte Frauenpower, Boomerwärm weggesniper, dieses schöne so, es gibt ja auch dieses fantastische Meme, wo so Leute dargestellt werden, die gerade, ich glaube, von US-Bomber oder sowas, der gerade über die drüber fliegt und so weiter. Dann stehen die beiden Personen da und die Frau sagt zum Mann, ich habe gehört, dieses Mal ist eine Frau und dann ist da so ein Herzchen dabei und so weiter, weil die Frauen jetzt endlich auch ins Militär können und das Gleiche machen dürfen wie die Männer, nämlich halt Menschen töten dann im Krieg. Fand ich halt, also jo, Humor hat bei mir auf jeden Fall Connect und ich fand das alles coole, valide Punkte.
Super, da sind wir uns ja wirklich mal einig. Das passiert ja in dieser Dichtheit auch inzwischen eher selten.
Ja, und also auch was selten passiert, zumindest in den letzten Jahren so, hat tatsächlich Spaß gemacht, sogar auch mehrfach den Song sich mal anzuhören und so weiter. Und selbst der Görlitzer Park-Song, der ja vor einer Weile auch schon rausgekommen ist, der war auch vom Niveau her zumindest deutlich besser, als was KZ auf den beiden Alben oder Spaßprojekten davor irgendwie fabriziert haben. Also gerade habe ich hier so ein bisschen das Gefühl, dass KZ-Mucke halt interessant wird. Finde ich gut.
Ja, es ist halt, wir sind halt wieder an dem Punkt, wo KZ ernste Musik macht, angekommen. Das wird schwierig alles.
Ja, aber immerhin ernste Musik, die auch Spaß macht, wo man halt auch trotzdem drüber lachen kann, so. Also nicht, weil man sich drüber lustig macht, aber ja. Ist jetzt nicht gerade verkrampft.
Ja. Also ich möchte hier nochmal, Research Department sagt, Carlo Masala hat sich, glaube ich, nicht zu KZ Frieden geäußert.
Besser ist wahrscheinlich.
Die erweiterte Twitter-Suche hat geholfen.
Sehr gut.
Aber ist schwierig zu falsifizieren natürlich trotzdem. Aber nun ja, was waren für dich so letzten zwei Wochen so wobei KZ-Song ist natürlich auch schon, glaube ich, ein bisschen länger.
Der ist schon ein bisschen so weiter raus.
Naja, wie auch sein. Was war bei dir los? Was hast du richtig gefeiert?
Ja, ich habe gar nicht so viel Hip-Hop gehört und gefeiert in den letzten zwei Wochen. Es waren, wenn dann eher so,
was hast du dann gehört?
Eher so Einzelsachen.
Post-Punk. Was hast du denn dann sonst so gehört? Das frage ich jetzt einfach mal wirklich ernsthaft, weil wir können ja auch mal über den Tellerrand schauen.
Also ich habe das neue Album von Folly Group gehört, ich habe den neuen Song von English Teacher gehört. Ich höre halt die ganzen britischen Bands, die irgendwie was können. Und das macht mir jetzt halt ein bisschen mehr Spaß. Aber ich will das hier gar nicht so krass ausführen, das ist wirklich nicht der richtige Ort. Ich habe natürlich trotzdem noch Hip-Hop gehört. Und ja, bin über einen gestolpert, den ich zumindest ganz nice fand, wenn vielleicht auch kein so 10 von 10 Hit, aber Haiti hat mit Shoki zusammen einen Song aufgenommen, Satisfaction heißt der. Die haben auch ein ganz cooles Video zu drehen, beziehungsweise drehen lassen. Fand ich auf jeden Fall eine starke Zusammenarbeit. Ist ein Song, in dem geht es größtenteils darum, dass die beiden einfach erhaben und die Besten sind. Und ich finde, das ist eine völlig stabile Aussage, weil es stimmt halt.
Stimmt das für Shoki halt? Ich weiß nicht, ich kannte die beide Künstlerinnen vorher nicht so krass auf dem Schirm, obwohl.
Naja, die ist halt Teil vom TBK, deswegen finde ich schon, also alleine, als einzige Frau beim TBK dabei zu sein und in dieser eigentlich sehr männerlastigen Gruppe zu bestehen, finde ich schon aller Ehren wert. Und jo, ich ahne schon viel von ihrer Mucke. Und in letzter Zeit, so in den letzten halben Jahr oder so, ist sie auch deutlich mehr mit Solo-Zeug auf jeden Fall davon nach vorne gekommen. Also ich glaube, mittlerweile geht diese Solo-Karriere auch echt recht erfolgreiche Wege, wenn man so möchte.
Ja, halt, der beste Song ist halt eben ein Song mit, und ich wiederhole gerne nochmal meine Aussprache des Künstlers Ki Agu.
Ja.
Halt so diese, das ist sowas, geht es, der so Musik, so TBK, Ki Agu, Shoki, das geht komplett an mir vorbei. Und ich nehme mir auch so, ich habe mich auch mal so ein bisschen so reingehört und Shoki halt irgendwie eine Künstlerin, die auch sehr, sehr, sehr viel über, ja, kann man, ja, sagen wir mal, Sex-Positive mit BDSM-Vibes, keine Ahnung. Es ist irgendwie so, jetzt scheinbar, ist so richtige Boomer-Takes von mir. Ist ja auch bei Ikimel, ist ja auch so eine ähnliche inhaltliche Ebene und auch so musikalische Ebene.
Zumindest dass das jetzt nicht irgendwie
wieder so ein Ding ist, wo ich mir nicht so sicher bin, ob ich jetzt das so. Ja, also mich holt es auf jeden Fall nicht ab. Sagen wir es einfach mal so. Ich will ja nicht den großen Diskurs aufmachen, kein Bock heute.
Ja, fair. Ich lasse das gern so stehen. Ich würde halt, also ich würde mich krass dagegen wehren, irgendwie, also Ki Agu und TBK sind halt meiner Einschätzung nach extrem weit auseinander. Einfach so die Art und Weise, über welche Themen dort gerappt wird, so, also das ist halt.
Ja, das wollte ich ja nicht sagen. Es ist ja eher so die Art und Weise, wie die Musik gemacht wird.
Ja, das sehe ich, dass so, die das auf jeden Fall ein bisschen näher aneinander ist, ja. Und ich ahne auch nicht alles davon komplett, aber ja, also genau, beim Shoki und beim TBK auf jeden Fall. Ja, schon deutlich mehr. Ich höre auch nicht wirklich viel Ikimel, also stimmt schon. Ich bin jetzt nicht krass doll hängen geblieben, so auf diesem Trip. Aber insgesamt alles eher ahnbar als nicht ahnbar. Gibt es für mich viele, viele Artists, die ich viel weniger höre oder wo ich es gar nicht erst probieren würde, so. Ja. Aber ja, da kam raus. Ich finde beide Parts auf jeden Fall recht stabil gemacht. So ist halt, ja, ein cooler so nebenbei. Eigentlich normalerweise eine perfekte Unwillable Mention einfach so.
Ja, nee, ich finde es eigentlich schon auch mal, ich würde auch noch was dazu sagen. Ich finde tatsächlich, es ist auch mal wieder ein Haiti-Song, der mich so eigentlich auf so einer Rap-Ebene auch tatsächlich mal wieder abgeholt hat. Mhm. Und es halt nochmal so ein bisschen für mich jetzt nicht mehr so hyper-poppig ist wie die letzten Sachen. Wo ich mich halt aber wirklich auch mit diesem Shoki-Part und den inhaltlichen Sachen, das bricht natürlich oder fällt natürlich auf. Das ist da eher der ja, weniger gute Teil für mich, sondern tatsächlich auch im Endeffekt der Haiti-Teil, was mich sehr freut. Da bleibt wie immer der letzte Satz, wenn wir über Haiti sprechen, mal gespannt, wie die nächste Single, das nächste Album, was auch immer in 2-3 Wochen kommt, in welche Richtung das geht, aber wenn diese Richtung jetzt hier weitergeht, dann könnte ich vielleicht nochmal so richtig auf den Haiti-Hype-Train aufspringen. Vielleicht.
Ich würde es dir gönnen, auf jeden Fall.
Ich würde es uns allen gönnen.
Fair.
Tja, ja. Ja. Okay. Ich wäre dafür, dass wir jetzt vielleicht noch ein bisschen in die Kategorie grinden.
Klar, können wir machen.
Weil wir haben jetzt quasi schon seit längerem offen, dass wir über Debütalbum, Debüt-EP.
Ja, ich würde es einfach schon Album nennen, klar.
Album von Grimm 104, das Grimm 104 heißt. Das damals, als ich Kategorie vorgeschlagen hatte, vor 10 Jahren rausgekommen ist. Inzwischen ist es 10,5 vielleicht sogar.
Ja.
Naja, wenn man halt nicht auf die Monate genau schaut, wäre es dann halt 11. Dann ist es halt 2013, sagen wir einfach 2013. Das ja, glaube ich, schon auch sehr, 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 sehr vielen Leuten damals sehr gefallen hat. Und ich will erstmal dich fragen, wie hast du das Album damals erlebt? Hast du das gehört, als es rauskam? Oder hast du das nachgearbeitet? Und in welchem Kontext hast du es erlebt? Und wie war dein erster Eindruck damals?
Ich glaube, das habe ich schon gehört, als es rauskam. Ich glaube tatsächlich,
wow.
Ja, also mich wundert es auch so ein bisschen, aber es war dann halt, ja, da war ich halt schon auf jeden Fall mehr into deutschen Hip-Hop so. Und ja, ich, Ich bin mir nicht sicher genau, wie ich drüber gestolpert bin, aber ich erinnere mich recht lebhaft, das lässt sich jetzt nicht mehr nachprüfen, weil das Programm ich hier nicht mehr installiert habe und auch nie auf diesem Rechner hier installiert, aber ich habe mir das Ding damals bei iTunes auf jeden Fall gekauft. Es war also auch auf jeden Fall auch in einer Zeit, wo ich halt ab und zu mal so Musik digital einfach gekauft habe. Strange, aber war so. War dann in meiner iTunes-Bibliothek und auf meinem Endgerät.
Ja, da nichts anderes als Respekt soll. Ich werde es wahrscheinlich bei FatRap runtergeladen haben.
Auch fair. Ja, aber ja. Ich habe es auf jeden Fall gehört, dass es rauskam. Und ich glaube, es ist für mich trotzdem generell immer noch weiter gealtert. Also genauso wie ich es heute immer noch ganz gerne höre, habe ich, glaube ich, einiges davon auch noch mehr einordnen können, als ich irgendwann so Grimm komplett für mich entdeckt hatte, alte ZM-Sachen, die davor noch rausgekommen sind, gehört habe, das ZM-Album und so weiter. Also ich glaube, das hat alles noch dazu beigetragen,
dass sie... Was meinst du, noch mehr einordnen können? Was meinst du damit?
Naja, da erfährst du ja noch mehr über den Künstler, der es gerappt hat und so weiter. Und es macht dann halt einfach noch mehr Spaß, sich dieses Ding anzuhören, weil du halt noch so ein paar Querreferenzen wiederentdeckst und so weiter. Deswegen...
Ja, es gibt ja auch in diesem ZM-Kosmos gibt's irgendwie so ein paar Lines, die kommen halt immer wieder irgendwo vor, halt irgendwie das Thema Mammutjagd. Das ist hier auch, ist mir auch wieder aufgefallen.
Ja.
Ist auch in irgendeiner Zeile, ich weiß nicht mehr, auf welchem Song, ist es irgendwo drin. Das ist auch ein wichtiges Thema bei ZM-Kosmos, Mammutsjagen.
Ja, voll. Der Sonntag, der kommt auch vor auf diesem Album, der halt auch bei den ZM-Alben, bei diesen beiden spaßigen Projekten, die da vorausgekommen sind, gibt's das auch schon mal mit immer wieder Sonntags, kommt die Erinnerung und so weiter. Also dieser Sonntag als dieser Sondertag, an dem irgendwie so komisches Runterkommen vom Wochenende und irgendwie durch sein ist, das spielt ja auch wieder eine Rolle. Grimm,
auf welchem Song ist das denn hier beim Grimm-Album?
Das ist hier bei... Ich glaube, bei Sternstunden der Bedeutungslosigkeit oder so. Ich muss noch mal nachgucken. Hab's nicht mehr genau auf dem Schirm. Hab leider heute auch...
Das ist, glaube ich, auch einer der Songs, die ich am wenigsten gehört habe tatsächlich.
Ja.
Ja.
Genau, hab heute keine Recherchevorarbeit mit schriftlichen Notes gemacht. Deswegen ist das alles eher so rausgeschossen. Aber es kam auf jeden Fall irgendwo vor. Grimm rappt auf diesem Album auch vom Leopoldplatz. Ich glaube, als... irgendein, keine Ahnung, Galeria Kaufhof, Karstadt oder sowas abbrennt bei der kommenden Revolution. Und der Leo zieht sich ja auch wieder durch auch seine Solo-Alben vor allem durch und so weiter. Also alles sowas. So, es gibt einfach ein paar Motive, für die wurde hier teilweise der Grundstock gelegt.
Ich hatte es nicht vorgehabt, aber diese extrem belanglose Anekdote von mir, die ich schon immer mal irgendwo unterbringen wollte, dass ich Grimm mindestens zweimal im Karstadt im Leopoldplatz auch getroffen habe.
Sehr gut. Wichtige
Anekdote. Das kann man jetzt unterbringen und nie wieder erwähnen, falls egal ist.
Ja, richtig und wichtig.
Ja, ich habe tatsächlich, glaube ich, das Album oder so, ich hab's nachgearbeitet. Ich bin, glaube ich, zuerst über ZM so reingekommen, aber auch nicht, als es da rausgekommen ist. Und da muss ich sagen, ich habe das gehört und hat insbesondere halt so 2. Mai. Das ist ja, ich glaube, für Grimm heute immer noch so ein Thema, dass immer am 2. Mai irgendwie Leute das immer, ihn immer noch ohne Ende taggen und sagen.
Ja, schreibst du einmal eine sehr.
Zu 2. Mai.
Eine sehr aber gute Funny Line und die Leute gehen da jahrelang auf den Sack.
Ja, aber ja, es ist ja auch eine Ehre im Endeffekt. Das ist so krass dominant ist, aber Songs, die irgendwie auch so einfach einen Datumnamen haben. Oder halt diese, it's 25th of September. Da ist auch im Endeffekt nichts passiert, aber 2. Mai ist ja dann quasi in Anklang auf den 1. Mai, an dem ich ja Geburtstag habe. Und deswegen ist es für mich noch besonders witzig. So. Und tatsächlich hat mich das damals total gecatcht, weil all dieses Thema mit diesem, so, ich sag jetzt mal so, links sein und irgendwie Revolution wäre irgendwie wichtig und dann am nächsten Tag Kindergeld vom Schweinestaat war es bei mir dann nicht, es war dann halt BAföG vom Schweinestaat, aber das hat mich dann schon so dieser gewissen Doppelmoral einfach schon auch gehittet, wo ich dachte so, ja, okay, da hat jemand sich spannende Gedanken drüber gemacht und es hat zu meiner Lebensrealität einfach saugut gepasst und deswegen für mich ein wahnsinnig guter Song und ansonsten ist es halt auch wieder so thematisch. Es ist mir dann doch auch wieder aufgefallen. Wir haben ja zuletzt halt auch über das neue Grimm 104-Album, das uns auch gut gefallen hat, gesprochen. Und du merkst einfach, wie hier in dem Debüt in dem Debütalbum einfach schon ganz, ganz, ganz viele Themen einfach so drin sind, die sich durch diese Künstlerbiografie bis jetzt halt in das letzte Release halt ziehen, halt eben gerade so dieses, ja, Umland-Thema Dorf-Landleben, das aus verschiedenen Perspektiven immer wieder beleuchtet wird, was halt eben auch sein Leben irgendwie ist und wieder zurückziehen. Oder ne, jetzt im letzten Album war es dann halt eher so ein bisschen positiver, sich irgendwie nochmal an dieses Simple Life irgendwie so zurückzudenken, während es hier noch so Crystal Meth in Brandenburg mit so der, mit nochmal eine deutlich, ja, vielleicht negeren Perspektive aus so einer Städterperspektive auf das Landleben in Brandenburg, Uckermark, whatever wo, ja, ist. Und gleichzeitig halt aber auch, das sind die so ein bisschen herausstehende Tracks, die dann halt eben sich so tatsächlich irgendwie so mit der Deutschrap-Szene irgendwie beschäftigen, was man auch immer irgendwie da gerne hört und so auch so geile Referenzen drin sind, wo ich auch schon lange nicht mehr drüber nachgedacht habe, wie halt dieses schmeiß Boxen in die Menge, wie Hafti-Fans beim Reinkultur.
Legendäre Line, einfach legendär.
So, ja, das muss man, legendäre Line, aber auch legendärer Moment, also das Reinkultur, schade, dass es nicht mehr gibt, einfach Haftbefehls beerdigt, weil so viele Leute da waren, weil halt eben die Hafti-Fans die Bühne gestürmt haben und die Boxen runtergeworfen haben. Einfach wahnsinnig einfach, das waren Zeiten.
Ja.
Ja, und deswegen ist es so eine interessante Mischung, die aber trotzdem auch funktioniert. Und ich muss tatsächlich sagen, als ich es jetzt nochmal gehört habe, es gab auch wenig Sachen, wo ich dachte so, oh, das kannst du echt gar nicht mehr hören. So, es gab eigentlich so das Einzige, was mir so ein bisschen so ein bisschen aufgestoßen ist, ist eigentlich der Drecks-Scheiße-Pisse, der Testo-Part, der halt eben so, ja, ich sag mal, so eine Doppelmoral von homophoben Rappern auflädt und da sich so selber so ein bisschen in diese Rolle reingibt teilweise, wo ich mir denke, ich glaube, das würde heute nicht mehr so gemacht werden von deren Perspektive.
Eine andere Art auf jeden Fall wahrscheinlich finden, um mit dem Thema umzugehen.
Also ja, genau. Ja, so, das ist das Einzige, wo ich sagen würde, das wird man heute nicht mehr so machen. Aber ansonsten ist es für mich weiterhin sehr gut gealtert. So klar, irgendwie ist es halt, es ist ein Album aus 2013 und es ist ein Debüt-EP-Album.
Ja.
Da hätte man von der Abmischung, ist es natürlich alle, könnte man vielleicht sogar noch mal.
Nee. Ja,
findest du das wichtig, dass es so ist?
Also ich meine, du kennst doch diese beiden ZM-Projekte von davor. Die sind halt dreckig abgemischt und die klingen wie scheiße. Okay. Aber auf dem einen sind ja auch alle Beats geklaut. Stimmt. So. Aber das hier ist halt, ich finde, das funktioniert heute immer noch richtig gut. Ich glaube, er würde von der Beat-Auswahl und von der Instrumentierung und so, glaube ich, schon noch heute nicht mehr exakt das Gleiche natürlich so rausbringen und Sachen ändern. Nein. Aber ich finde, das ist halt überhaupt nicht schlecht gealtert. Es gibt wirklich keine Elemente, die mich so richtig daran stören. Und das finde ich, das ist für mich ein krasses Kompliment für Mucke, die halt schon so alt ist und im Deutschrap-Kosmos entstanden ist. Also ich finde das tatsächlich extrem gut gealtert dafür, was es ist. Ich sag auch mal so, Mini-Abzweigung. Ich habe in Vorbereitung darauf, dass ich eigentlich auch heute Sachen für die nächste Mal Kategorie vorschlagen muss. Ich habe einfach vorhin so eine random Liste von Deutschrap-Alben 2014 durchgeguckt und ich habe geschaudert einfach nur. Da war so viel schreckliches Zeug dabei und das ist mir nochmal klar geworden, das war der Zeitgeist und das Ding hier kam noch ein Jahr früher raus und es ist so gut und es ist so gut gealtert. Also ja, ich würde auch an der Mucke wirklich nichts groß aussetzen tatsächlich.
Ja, Wahnsinn, das ist beeindruckend gut gealtert. Stark.
Ja,
was würdest du sagen, was sollen wir auf die Playlist machen?
Boah,
Ja, 2. Mai halt natürlich schon, würde ich jetzt als Pick nehmen, weil
klar, finde ich okay und finde ich fair.
Ansonsten sind halt so die großen, also der meist gestreamte Song ist halt der Opener Frosch und dann danach klar, halt
Frosch ist halt
Crystal Meth in Brandenburg und ich enttöte Andreas Breivik, hätte ich jetzt auch nicht vermutet, dass das der viertgemeiste
ist. Ist auch ein Live-Hit auf jeden Fall mit Töte Andreas Breivik. Ich würde ganz gern
wirklich?
Chris. Ja.
Okay.
Crystal Meth in Brandenburg würde ich gerne mit drauf machen, der mir auch so unglaublich gut gefällt, weil, also natürlich hat es dieses Crystal Meth und das Thema mit der KZ-Anspielung, der Reinhard-Gräber-Anspielung und so weiter, also auch die Hooks eigentlich relativ legendär.
Was sind die Anspielung ist KZ, ist Neuruppin, der Song.
Genau, und Reinhard Gräber hat das Brandenburg-Lied.
Brandenburg-Song, ja.
Genau. Da fand ich es halt schon beim Reinkommen in den Song so richtig gut. Da geht es nämlich noch gar nicht um das Drogenthema, sondern er beschreibt einfach nur, ja, wie eigentlich normale, ländliche, kleinstädtische Gegend in Brandenburg, aber auch in vielen anderen Teilen von Ostdeutschland aussieht. Und das finde ich unglaublich perfekt gemacht. Und immer noch, wenn man jetzt mit dem Auto über solche Landstraßen durch die blühenden Landschaften fährt, sieht es basically an vielen Ecken immer noch so aus, weißt du, so Mörtelfassaden, Hühner in Käfigen, die wenigen, die da geblieben sind, Kinder in Klamotten, die längst ausgewaschen sind, wie er noch schreibt, so auf dem ausgetrockneten Rasen vor den zusammengerückten Häusern. So, das sind einfach so bildliche Eindrücke, die sehe ich an mir aus dem Auto, wenn ich daran vorbeifahre, die sehe ich einfach vor mir in meinem Kopf und das, ja, finde ich richtig gut. Also sehr gute Bilder auch einfach gezeichnet, sehr gute Eindrücke und bei Frosch ist das ja auch so, wo er quasi aus den Froschaugen so rausguckt. Ja. Also genau, von der Bildsprache her wirklich wahnsinnig gut und ja, davon hat einfach tatsächlich noch viel bestanden. Das macht heute auch noch was mit einem.
Ja. Also falls jemand von unseren ZuhörerInnen das noch nicht gehört hat, das ist auf jeden Fall eine absolute klare Wiederhörempfehlung. Ich meine, es ist auch ein schnelles Album, es geht eine halbe Stunde.
Ja, aber es ist auch wirklich ein Classic. Also
es ist wirklich
ein Deutschrap-Classic auf jeden Fall.
Ja. Ich weiß gar nicht, es ist damals, glaube ich, von vielen Leuten auch geliebt worden, die gar nicht so krass in der Szene waren, so öffentlich. Ja, zum Beispiel gibt es, glaube ich, von T.S. Ullmann so, er hätte gerne eigentlich auch einen Rapper gesigned für sein Label, aber ist leider schon auf Bubak unter Vertrag, was ja auch eigentlich nochmal ein eigenes Thema war, weil Bubak ja auch legendäres Label und die haben halt ewig keinen Rapper gesigned und haben dann einfach so Grimm gesigned, so ein bisschen diese Punker-Attitüde, da die in Grimm natürlich auch in gewisser Art und Weise drin ist, dabei gehabt.
Ja, voll.
Ja.
Und also dazu auch, ZM sind später ja auch noch auf Tour gegangen mit T.S. Ullmann. Also da ist ja sogar noch eine Art von Zusammenarbeit draus geworden. Ja, das ist passiert.
Ja.
Also ich war nicht auf dieser T.S. Ullmann-Tour, aber ja. Nee.
Ja. Aber für mich, was für dich legendärster Live-Moment von Zugezwungen Maskulin Grimm? Es kann nur eine Antwort geben.
Oh, fuck. Bin ich überfragt, wie es kann nur eine Antwort geben.
Endlich wieder Krieg. Aha, bei Mauerfeier live vom Brandenburger Tor. Unerreicht.
Ja. Okay.
Also das war echt das absolut geilste.
Ja, fair.
Ich will echt, also da wäre man gerne wirklich, da hätte man gerne Mäuschen gespielt bei der, wer auch immer da beim ZDF oder ARD gesagt hat, ja, die buchen wir jetzt und der hat das durchgedrückt. Ich könnte mir beide Sachen vorstellen, so, es könnte wirklich so dieses, wir haben keine Ahnung, ach, wir müssen doch was Moderneres machen, wir müssen hier noch Rapper, aber wir haben hier Rapper, die, der eine, der kommt aus Westdeutschland, der andere aus Ostdeutschland, das ist doch toll, wenn wir das jetzt hätten.
Ey, voll, wir brauchen.
Oder ob das halt wirklich so ein Praktikant ist, der halt wirklich so gedacht hat, so hihihi, mit dem Argument lege ich dieses Geschenk jetzt mal unter den Tisch und lach mich hinter der Hand kaputt. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das einfach passiert ist.
Ich kann mir nicht.
Auf jeden Fall, wenn es so gewesen ist, mad Respekt.
Ja, wenn, dann auf jeden Fall großer Respekt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass auf so einer großen Bühne mit wahrscheinlich auch keiner so ultra kleinen Gage, dass sowas in der Praktihand liegt und so weiter. Aber ja, ich glaube genau, diese anderen.
Es muss ja auch nicht ein Prakti gewesen sein, aber irgendwie jemand, der halt da vielleicht jetzt ja ein bisschen moderner ist. Also man stellt sich so Leute, die das vor, man stellt sich dann halt doch eher vor, dass das eher Leute sind, die vielleicht jetzt nicht am Puls der Zeit und nicht gerade Generation Z sind oder also halt auch keine, vielleicht auch nicht mal Millennials sind. Und da gibt es irgendjemand, der irgendwie ein bisschen jünger drin ist. Das muss ja nicht der Praktikant sein. Es kann ja auch
der
Auszubildende sein oder der neue Volo oder was auch immer, der das dann irgendwie darunter drückt.
Ich kann mir aber auch genau vorstellen, dass es eben doch eine ältere Person ist, die mit dem Gedanken, wir müssen noch ein paar jüngere Leute auch, diese Veranstaltung soll ja auch für eine jüngere Generation interessant sein und so weiter. Wir müssen jetzt jemanden holen, den die jungen Leute halt gern hören und sich dann halt umgeschaut hat, wer da so passt und wen junge Leute denn gerne hören, der auf so eine Kriterien zutrifft und dann vielleicht das. Ich sag mal so, wenn das ein paar Jahre später, wie viele Jahre Mauerfall war das, wo die Veranstaltung war, wenn das ein paar Jahre später passiert wäre, hätten wir da Materia und die Toten Hosen mit ihren scheiß Ossis und scheiß Wessis Songs erlebt, das verspreche ich dir.
Naja, das wird ja wahrscheinlich 2019 gewesen sein, nehme ich mal an.
Ja, für 30 Jahre dann.
Für 5 Jahren, ja. 4,5.
Ja, könnte Sinn machen.
Vielleicht wäre es so gewesen. Gott sei Dank haben wir die Timeline so erlebt.
Ja, ich hätte es auf jeden Fall gerne aus den Augen des Produktionsleiters, der wahrscheinlich auch schon beim Ablauf, als der Song wahrscheinlich schon mal gespielt wurde, dann so vor einer leeren Bühne und so weiter schon mal mitgekriegt. Also ich hätte es gerne aus dessen Augen so erlebt. Jemand, der so Backstage die ganze Zeit dabei ist und irgendwie vielleicht auch schon genau weiß, dass er hier einen Moment auf der Bühne zulässt, der vielleicht ganz wilde Reaktionen einfach auslöst. Ja.
Ich meine, so schlimme Reaktionen war es dann ja dann doch im Endeffekt nicht. Es gab halt Pfiffe so Und das war's dann halt. Also, es ist ja nichts geworfen worden und
natürlich, Leute sind, aber da saßen halt auch ein Haufen von PolitikerInnen und so weiter und die können schlecht was werfen, aber.
Saßen die da?
Na klar.
Aber das war doch keine so offene, das war doch nur so eine Pseudo-Veranstaltung mit so fürs ZDF, weißt du, wie so Neujahr am Brandenburger Tor oder irgend sowas, weißt du, wie der Euro wird eingeführt und dann tritt nochmal irgendwie.
Ich weiß ja nicht. Also
EZB-Chef irgendwie auf und nebendran kommt irgendwie, keine Ahnung, jemand, Musiker, der irgendwie, hier, Gunther Gabriel singt nochmal, ich brauche mehr Geld. So. Da sitzt doch kein echter Politiker davor. Ich weiß nicht, vielleicht war es doch so. Wir reden schon viel zu lange darüber, aber ja. Es ist eigentlich auch eine geile Geschichte, also, von der ich denke.
Ich hab jetzt nochmal kurz
geguckt. Wenn da irgendjemand kennt, der irgendwie in irgendwelchen Business-Sachen da involviert war, meldet euch gerne bei uns. Das ist was, weiß ich. Das müssen wir nicht unbedingt weitererzählen.
Wir behandeln das natürlich schon. Diskret und vertraulich. Das ist garantiert. Diskret und
vertraulich.
Ich hab's jetzt aber.
Wie war das? Wie kam das zustande?
Ja.
Wie hat das Produktionsteam reagiert? Hammer.
Ich habe es jetzt aber doch mal kurz nachgeguckt. Also es war mindestens mal Frank-Walter Steinmeier und auch der damals regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, da. Also ich glaube, da war schon ein bisschen Politprominenz vertreten.
Okay, fair. Vielleicht ist es auch was man mal so grimm irgendwie nochmal einfach selber fragen könnte bei Gelegenheit. Also ich meine, sie haben ja irgendwann in einem ZM-Song nochmal Bezug drauf genommen auf eine entsprechende Art und Weise so, aber. Also, ich meine, hat bestimmt wahrscheinlich auch dann sich den Spaß gemacht und irgendwie, während sie den Song gespielt haben, sich irgendwie angeguckt, wie das schmerzvolle Gesicht des Produktionsteams aussah oder was weiß ich. Das könnte schon sein, also.
Ja.
Das ist auch so, das ist auch ein richtiger Rap-Stammtisch-Moment. So, wir machen so 10 Minuten Review über Krim 104 Album und dann 10 Minuten nochmal einen legendären Brandenburg-Tor-Moment von ZM. Geil. Ich liebe diesen Moment.
Es ist manchmal einfach so.
Yes. Ja, ist mal so. Ey, du hast, da würde ich jetzt den Sack aber hier langsam mal zumachen.
Jo.
Du hast dir ein paar 2014 Classics oder.
Nee.
Oder hast du andere Vorschläge? Du hast Vorschläge dabei.
Das habe ich dabei.
Also, präsentieren Sie.
Ich war so ein bisschen, erst war ich hilflos und dann dachte ich, also genau wie du ja auf diese so 2013er Sachen gekommen warst, habe ich dann einfach mal diese random Liste durchgeguckt und ich war halt wirklich. Also so wenig begeistert, daraus hätte ich mir jetzt einfach keine drei ausgewählt. Das war natürlich so eine Deutschrap 2014er Liste. Und ich bin dann auf.
Ja, dann mach doch mal so ein bisschen so Sachen, die du nicht gewählt hast, so, damit ich ein bisschen lachen kann.
Könnte ich machen. Den Job überlasse ich aber lieber euch. So, das muss ich mir nicht extra und mit Vorsatz antun. Deswegen, ich habe drei Sachen ausgewählt, die ich tatsächlich sehr mag und ja, die ein bisschen in eine andere Richtung auf jeden Fall gehen. Die aber auch schon, ich weiß nicht, gewisses Alter auf jeden Fall haben und für mich so in ihrem Genre auf jeden Fall auch sowas wie kleine Classics sind, solche, auf die ich immer wieder zurückkommen kann und ja, die einfach irgendwie so outstanding sind. Und ich habe mich diesmal dafür entschieden, auf Instrumentals beziehungsweise auf Beatmaker und Produzenten zu gehen und einfach mal die hier ins Spotlight zu stellen. Und bin am Ende rausgekommen bei drei Sachen, die heute, glaube ich, immer noch alle gut sind und wir können uns eins aussuchen, wir lassen über eins abstimmen. Ich schmeiße ja auf jeden Fall einmal alle drei rein. Das erste wäre von Carpet Patrol, bestehend aus Talkie Talk und Suf Daddy, ihr Album, was, glaube ich, einfach auch Carpet Patrol heißt, also selbst benannt. Dann habe ich, ich hab kurz versucht, keine Überschneidungen zu machen, aber es wurde dann schwierig, weil ich habe einmal noch die Betty Ford Boys mit dabei, wo auch wieder Suf Daddy mit am Start ist, aber natürlich auch Brank und Dexter mit ihrem Album Retox von auch 2014. Und als letztes noch den guten Fit Mella, bisschen unterschätzt immer in der großen Produzentenriege, wie ich finde, von so Experimental Produzierenden aus dem deutschsprachigen Raum mit Tatas Plotten von 2012. Und das sind meine drei Vorschläge für die Kategorie und wir reden mal weniger über Rap, sondern mehr über Beats.
Okay, ich bin gespannt, welche Worte ich dazu finden werde, wenn es soweit ist. Aber ja, ich weiß, Carpet Patrol habe ich damals auch, habe ich sogar die Platte hier? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich es öfter mal gehört habe.
Ja.
Okay, ja, gute Vorschläge. Dann geben wir das, Folge kommt am Mittwoch raus. Wahrscheinlich irgendwie am Wochenende, dieses Wochenende.
Denke, das ist realistisch, ja.
Auf Instagram. Ja, könnt ihr abstimmen, worüber wir uns auslassen sollen oder sprechen sollen und nochmal hören sollen. Cool. Jo, dann lass uns doch vielleicht jetzt nochmal, hast du sehr kategoriegesteuert. Jetzt, das war die Kategorie. Jetzt kommt die Kategorie. Honorable Mentions, würde ich schon fast
auf
sagen.
Auf jeden einfach. Fall.
Auf jeden Fall. Und zwar hau ich da von mir auf jeden Fall drauf. Terfak und B. Bilbo, also vor allem für mich B. Bilbo, der mir am Herzen liegt, haben noch Ende letzten Jahres zwei Songs rausgebracht, Luft und Diogenes, produziert von Hands Up. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also beide Songs eigentlich. Luft noch ein bisschen besser. Mhm. Ich mag einfach, wie Bilbo rappt, und auch Terfak fand ich eigentlich sehr smooth. Und ich glaube auch, ich kann das einfach sagen, das ist, ich glaube, das war auch auf Instagram so, dass Bilbo auch angekündigt hat, dass dieses Jahr ein großes Album von ihm kommen wird, das für ihn noch bedeutsamer und wichtiger und viel geiler ist als das letzte von ihm, das ich ja schon sehr, sehr großartig fand. Jo. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, was von ihm musikalisch dieses Jahr noch kommt. Auf jeden Fall eine erste Hörprobe zusammen mit Terfak hat sich auf jeden Fall schon mal für mich sehr gut angehört. Und genauso, da war ich auch sehr überrascht, ein Song von Nein, Taube, hm. Und insbesondere die, so ein melancholischer Part über, ja, die Taube. Ich bin eine Taube und fliege durch die Lüfte, was weiß ich. Hat mir sehr gut gefallen, hat mich emotional abgeholt, kam auch noch Ende letzten Jahres raus, kam alles ein bisschen spät. Aber auf jeden Fall geiler Song und würde ich euch empfehlen, mal zu hören, falls ihr es noch nicht getan habt.
Mhm. Der bringt auf jeden Fall auch noch ein Album raus. Mal schauen, was das wird. Also bestimmt. Solo-Album dann.
Ja.
Ja, ich kann da auf jeden Fall gut anschließen, weil ich habe auch noch einen aus 2023 mitgebracht. Ich habe den auch schon relativ früh gehört. Es ist mir einfach zu spät eingefallen, den dann wirklich nochmal auf die Playlist zu machen. Und das ist Dunkle Gasse, wo Donatello und Clizzard rappen. Noble, glaube ich, auch noch. Und Max Tassi hat produziert. Und ich bin irgendwie... Ich war schon Fan von dem Song, als ich einfach nur das Snippet auf Insta gehört habe, weil da halt der Beat zu hören ist. Und ich finde, wie der Basslauf hier gestaltet ist, das hat wirklich eine sehr schöne Noir-Ästhetik und holt einen wirklich so richtig in eine dunkle Gasse. Slappt aber auch so ein bisschen, ist natürlich sehr, sehr Süd- und Memphis-inspiriert einfach. Genau, wenn man auf dieses Subgenre steht, auf jeden Fall richtig stabiler Song mit einer wirklich herausragend geilen Produktion. So leckere Bässe einfach wieder.
Leckere Bässe.
Und was man auch nicht vergessen darf zu erwähnen, auf jeden Fall, Skepta is back. Er wird auch ein Album rausbringen dieses Jahr und hat Gas Me Up rausgebracht. Der, ja, der cool ist. Es ist tatsächlich ein Song, so Skepta rappt halt, wie Skepta rappt. Und es ist irgendwie auch ein typischer, Skepta kündigt ein Album an und ein Song wird als erstes ausgekoppelt. Letztes Mal war das, glaube ich, auch gleich das Intro vom Album. Und dann wird halt erstmal erzählt, so was der aktuelle State of Mind ist, wie es überhaupt aussieht und so weiter. Und das höre ich mir einfach immer gerne an. Also der Song klingt für mich halt wie ein klassischer Skepta-Song. Er hat so klassische Fragen wie Let Me Tell You und so weiter raus. Er macht einfach die Vergleiche, wie er halt die Vergleiche macht. So redet wieder über Beef, den er natürlich nur in Person und nicht online hat und so weiter. Geht alles extrem gut runter. Und genau, hat halt so eine Ohrbaum-Hook, wo er einfach ein bisschen singsangt. Und das funktioniert auch ziemlich gut und hat nur so einen leichten Autotune-Touch, aber noch relativ viel von der Originalstimme einfach noch als Stimmlage mit dabei. Gefällt mir sehr gut.
Ja. Und du hast auch nochmal ein A Cappella davon,
ja,
das er rausgebracht und auf die Playlist gemacht, das auch selten geworden ist.
Ja, aber ich habe es auch einfach nur drauf gemacht, weil ich auch so dachte, wir hatten in irgendeiner Folge schon mal CEO oder sowas darüber gesprochen. Yeah. Da hatten wir da über Instrumentals gesprochen. Nee, da ging es um A Cappella, ne?
Ja, ja, genau. Er hatte, glaube ich, sowohl A Cappella als auch Instrumentals rausgebracht. Und das ist natürlich für und Leute, das, die so Remix, Bootleg-Sachen einfach total geil.
Ja, genau, deswegen. Und Skepta ist ja auch in den letzten Jahren deutlich mehr Richtung DJing gegangen und hat echt viele Auftritte als DJ einfach gespielt und sich ja zwischendurch auch echt so vom Rappen eher zurückgezogen und gibt da so ein bisschen Tribut auf jeden Fall auch so in diese Richtung, dass er das so easy verfügbar macht. Genau, ich fand es einfach so ganz interessant, dass er das getan hat, deswegen habe ich den mal mit auf die Playlist gehauen und habe den mir natürlich aber auch angehört und der hat halt trotzdem einen sehr guten Flow, weil diese Adlibs sind halt weiter enthalten in diesem Song und tragen den und hat dadurch trotzdem eine Rhythmik. Also ja, ist ein gutes A Cappella auf jeden Fall.
Da kriege ich Flashbacks, wenn du gute A Cappella sagst. Da bin ich direkt im Rapper-Mittwochzeit. Ja, auf jeden Fall gutes A Cappella. Und das war eigentlich nochmal Throwback zu die Klammer aufgemacht vorhin mit schlimme Leute, die auf dieser Doku dabei sind. Da wird natürlich auch nochmal kurz diese Antisemitismus im Deutschrap, das muss natürlich bei einer öffentlich-rechtlichen Thema, muss das nochmal drin sein, irgendwie
nicht auch Echo-Ding. Nicht Ben Salomo eingeladen, oder doch?
Und natürlich ist Ben Salomo, der nochmal da einen Kommentar abgibt. Vielleicht auch nochmal sagen, nee. Das haben wir vielleicht hier noch gar nicht besprochen, das ist über dieses, also natürlich ist der irgendwie so ein bisschen komischer geworden, aber natürlich ist diese Doku jetzt irgendwie nicht gestern gedreht worden, sondern wahrscheinlich irgendwie vor einem halben Jahr und ist jetzt rausgekommen. Das ist schon ziemlich aktuell, aber das halt, ja. Aber halt, das hast du mitbekommen mit dieser Weltkolumne irgendwie, so im Gespräch, wo Ben Salomo da irgendwie bei der Springerpresse einfach in Welt schon da ist, schon obskur genug, aber der Pull-Quote war, Free Palestine ist das neue Heil Hitler von Ben Salomo Aussage. Schwierig.
Ja, idiotisch und dumm. Ja, also das ist halt, das finde ich wieder extrem, extrem schlecht getan. Das ist halt wieder so richtig typisch öffentlich-rechtlicher Rundfunk, weil der halt irgendwann mal sich den Status erarbeitet hat, als Experte auf diesem Gebiet zu gelten. Dann kriegt er da seine Einladung und darf da Sachen erzählen. Er hat mit Sicherheit auch nicht sein ganzes Leben lang nur Bullshit gelabert oder nie einen Punkt gehabt. Nein. Aber ja, das, also es ist wirklich ein richtiger Trottel einfach geworden. Hätte ich mich darauf vorbereitet, hätte ich mal mein Handy nach Screenshots durchgucken können, weil da sind bestimmt einige dabei von Bullshit-Sachen, die er irgendwann rausgehauen hat. Aber nee, das kannst du doch heute nicht mehr bringen. Also der hat einfach überhaupt nichts mehr zu sagen und wirklich keine sinnvollen Standpunkte. Oh Gott. Na gut.
Ja, aber er wird halt, kommt halt, ja, dass du irgendwie so deinen Status als irgendwo Experte verlierst, also das habe ich halt super lang nicht erlebt. Ich meine, wir haben vorhin über diesen Carlo Massala gesprochen. Ich meine, das kannst du dir nicht vorstellen. Der wird halt einfach auch weiterhin überall eingeladen. Natürlich. Und überhaupt nicht problematisiert dort. Das ist halt. Ach, yo. Gott. Ja. So.
Dafür zahle ich gerne auch die Gebühren.
An der Stelle vielleicht auch noch Zusatzinformationen. Ach, ich weiß nicht, jetzt lasse ich jetzt einfach weg.
Was?
Das interessiert mich. Nein, die Doku ist aber trotzdem unabhängig davon gut. Das ist okay. Schon,
ja.
Ja. Ah. Es sind halt auch ein paar Leute dabei, die überhaupt nicht Hip-Hop sind, die halt irgendwie so irgendwelche Kulturbeauftragten und Michael Friedmann
sagen. Wie hat der es eigentlich dahin geschafft?
Man weiß es nicht so ganz, aber sagt eigentlich gar nicht so uninteressante Sachen, von daher ist es okay irgendwie, aber ich weiß nicht. Ich guck's ja mal an und dann können wir nochmal drüber reden, vielleicht, wenn du Lust hast. Yeah, also mir auf jeden Fall Empfehlung, wir haben viel zu lange schon drüber gesprochen, ey.
Ja.
Gut, das war für mich der Start ins Jahr 2024 beim Rap-Stammtisch, so ganz gemütlich reingeslidet. Ich freue mich, wenn wir das vielleicht dann doch mal hinbekommen, alle drei nächste Folge fit zu sein. Das würde mich sehr freuen für Folge 87, das war Folge 86. Jo. Und ich will es immer am Anfang sagen, aber da fühle ich mich dann doch so ein bisschen cringe, wenn ich es machen würde, aber ich schaff's, meinen Cringe-Faktor so zu halten, dass ich es wenigstens am Ende sagen kann. Wir sind hier ein kleiner Podcast und wir freuen uns, wenn wir unterstützt werden, und das ist bei uns einfach wirklich schon, indem ihr uns abonniert, uns irgendwo 5 Sterne gibt, uns bei Instagram folgt oder natürlich noch am allerbesten irgendjemandem empfiehlt, der auch gerne sich über Hip-Hop und insbesondere Untergrund-Hip-Hop unterhält und informiert. Und da könnt ihr uns ganz toll unterstützen und das wird uns ganz toll freuen.
Facts.
So, dann machen wir das Thema jetzt zu. Das siehst du jetzt. So viel zum Thema die knackige 45-Minuten-Folge, wieder mal Meme eigentlich bei uns, wenn wir das sagen, aber die Ambitionen waren hoch, dass man es schafft, aber dann doch nochmal 20 Minuten über Brandenburger Tor, Grimm-Testo-Auftritt verquatscht, man kennt's.
Passiert den Besten, was willst du machen?
Was passiert den Besten, aber dafür, ich meine, wir machen einen Podcast, machen wie wir wollen, wann wir wollen und wo wir wollen. Ich glaube, das war ein Manuelsen-Zitat, naja.
Kann ich leider nicht bestätigen, ich weiß es einfach nicht.
Folge 86, das war der Rap-Stammtisch. Bis zum nächsten Mal. Brrr. Irgendjemand muss ja die Traumgeräusche machen.
Ja.